Ich freue mich sehr. Oh, ich muss noch das Mikro anmachen. So. Ja, ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein, mit euch Gottesdienst zu feiern. Es ist wunderbar, liebe Geschwister, unter euch zu sein. Es ist heute für mich auch für die nächste Zeit erstmal das letzte Mal, dass ich mit euch gemeinsam Gottesdienst feiere. Die meisten von euch wissen, dass ich bald umziehen werde nach Mettmann, nach Nordrhein-Westfalen und dort in den vollzeitlichen Dienst gehe. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt wir mittlerweile hierher kommen. Sind es 3, 4 Jahre? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist wunderschön, immer wieder hierher kommen zu dürfen, mit euch feiern zu dürfen, die Gemeinschaft mit euch genießen zu dürfen und uns gemeinsam auch unter Gottes Wort stellen zu dürfen. Ja, ich bin gespannt, was die nächste Zeit bringt, für mich, für euch, und ich freue mich auch auf das nächste Treffen mit euch. Nun wollen wir uns dem Wort Gottes widmen. Ich bete nochmal. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du unser Herr und Heiland bist. Danke, dass du Gemeinde baust, dass du deine Braut bereitest, dass wir uns in Freiheit treffen dürfen und zu deiner Ehre Gottesdienst feiern dürfen. Herr, danke für die Gemeinschaft, die wir haben und genießen dürfen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, auf dass das, was du uns zu sagen hast, tief in die Herzen eingepflanzt wird und sich auswirkt auf unser Leben bis hin in die Ewigkeit. Amen. Die vergangenen 3 Predigten, die ich hier hielt, beschäftigten wir uns mit dem Buch Josua. Wir sahen, wie das Volk, wie Josua, wie die Menschen vorbereitet wurden, damit sie überhaupt den Jordan überqueren konnten. Und wir sahen auch, dass sie dann den Jordan überquerten. Wir sahen, was dazu notwendig war. Wir sahen den Glauben des Volkes, wir sahen den Glauben Josuas, wir sahen, wie sie Gottes Wort vertrauten und gehorsam vorangingen. Sie gingen voran im Glauben, im Gehorsam auf Gottes Wort. Sie nahmen die Verheißungen in Anspruch. Sie nahmen das Erbe an, das Gott ihnen schon viele Jahre, viele Jahrhunderte zuvor verheißen hatte. Sie nahmen Land ein. Wir betrachteten diesen irdischen Segen. Wir bezogen das auf uns und sahen, dass auch wir ein Erbteil haben. Segen in Jesus Christus. Wir sahen am Volk Gottes, an Israel, dass das ein irdisches, ein direktes Segen auf der Erde ist. Doch wir haben noch viel mehr als nur irdischen Segen. Gnade, die wir täglich an uns erkennen dürfen. Nein, wir haben einen Segen, der in die Ewigkeit hineinreicht. Ewiges Leben in Jesus Christus. In Jesus Christus haben wir bereits jetzt Gemeinschaft mit ihm und in Ewigkeit. Im Gehorsam vorangehen, Land einnehmen. Die heutige Predigt, in der heutigen Predigt werden wir uns auf dieses zukünftige Erbe, dieses zukünftige Erbteil, das wir in Ewigkeit haben, anschauen. Wir werden betrachten, was die Bibel uns über die Zukunft sagt, über das, was letztendlich zählt. In den ersten und in den letzten beiden Kapiteln der Bibel, oder die ersten und die letzten beiden Kapitel der Bibel bilden einen Rahmen. Das ist der Rahmen der Heiligen Schrift. Am Anfang lesen wir, wie die ersten Menschen in herrlicher Gemeinschaft mit Gott lebten, in vollkommener Harmonie und in vollkommenem Glück mit Gott. Und am Ende lesen wir von einem neuen Paradies, von einer neuen paradiesischen Welt, in der diese Gemeinschaft wiederhergestellt ist. Dort werden die Menschen wieder in der Gegenwart Gottes leben. Eingerahmt zwischen diesen beiden Ereignissen, zwischen diesen beiden Schilderungen, ist die sogenannte Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte ist ein dramatischer Bericht über den Fall des Menschen, aber auch, Gott sei Dank, ein Bericht voller Gnade. Wir sehen das Wirken Gottes an den Menschen. Ein Bericht über die Rettung des Menschen durch Gott. Und im Zentrum dieser Geschichte unser Herr Jesus Christus. Im Zentrum der Geschichte das Kreuz. Und wenn wir die Bibel lesen und die Geschichte betrachten, sehen wir, dass Gott der Anfänger und Vollender aller Dinge ist. Gott ist derjenige, der die Welt schuf, die Pflanzen, die Tiere, den Menschen. Gott lenkt die Welt. Er wählt Menschen zu seinem Volk. Er bestimmt Geschichte. Gott sandte seinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, errettet werden. Gott baut seine Gemeinde und er bringt sie zur Vollendung. Und am Ende der Bibel, das letzte Buch, die Offenbarung, in der beschrieben wird, was mit der Welt geschehen wird. Und dabei geht es um die wichtige Frage, was geschieht mit der Welt und damit mit dem Menschen? Und genau dieser Frage wollen wir uns heute widmen und damit einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, in Gottes neue Welt, in das Erbteil der Kinder Gottes. Und dazu werden wir drei Punkte betrachten, die uns zeigen, wohin es in Zukunft geht. Der erste Punkt: Himmel und Erde werden vergehen. Der zweite Punkt: Gott wird eine neue Welt erschaffen. Und der dritte Punkt: Menschen gehören als Bürger zur neuen Welt oder nicht. Der erste Punkt: Himmel und Erde werden ganz vergehen. Da werden wir uns im Markus Kapitel 13 einige Dinge anschauen. Die Zukunft ist ja insgesamt ein sehr spannendes Thema. Mit der Zukunft beschäftigt sich die Menschheit seit jeher. Die Menschheit möchte wissen, wo es hingeht, was mit einem geschieht, was mit der Welt geschieht. Und viele Autoren und Regisseure befassen sich schon damit. Es gibt viele Bücher und Filme dazu, die sich mit dieser Zukunft der Welt, mit dem Ende der Welt auseinandersetzen. Und einige dieser sogenannten apokalyptischen Filme sind sehr faszinierend und spannend. Manche erzählen von schwerwiegenden Umweltkatastrophen. Andere zeigen Lebewesen aus der Tiefsee oder aus der Vergangenheit, die das Ende der Welt herbeiführen sollen. Wieder andere beschreiben den Weltuntergang durch Aliens. Doch eins haben die meisten Filme und Bücher dieser Art gemeinsam. Der Hauptteil beschäftigt sich mit der Zeit kurz vor dem Ende der Welt. Und meistens bleibt das Ende der Welt aus, weil die Menschheit es doch irgendwie schafft, die Geschichte so zu lenken, die Ereignisse so zu lenken, dass eben dieser Weltuntergang ausbleibt. Ein Happy End. Doch sieht so die Zukunft der Menschheit aus, der Welt? Wie wird die Zukunft aussehen? Wie wird das Ende der Welt aussehen? Und diese Frage stellten sich auch die Jünger Jesu. Sie stellten die Frage an Jesus: Sage uns, wann wird das sein und was sind die Zeichen, wann das alles vollendet werden soll? Und in seiner Antwort beschreibt Jesus die Zeit bis zum Ende der Welt Und er erklärt es anhand von drei Phasen. In Markus Kapitel 13 können wir diese drei Phasen nachvollziehen. Die erste Phase wird die Zeit sein vor seiner zweiten Wiederkunft. Die zweite Phase beschreibt die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und die dritte Phase schließlich das Ende der Welt. Zur ersten Phase, die Zeit vor der zweiten Wiederkunft Jesu, lesen wir in Markus Kapitel 13, Verse 5 bis 10. Markus Kapitel 13, die Verse 5 bis 10. Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden: Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es. Und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschreien hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern, ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. In dieser Zeit, die Jesus hier beschreibt, in der ersten Phase, werden Christen Verführungen ausgesetzt. Es gibt Menschen, die versuchen, die Gemeinde zu verführen. Es gibt Menschen, die sich hinstellen und sagen: Ich bin der Messias, folgt mir nach. Sie werden mit Ideen, mit Programmen und falschen Lehren daherkommen und versuchen, uns von der wahren Lehre abzuhalten. Von Christus abzuhalten. Und dabei binden sie die Menschen an sich oder an irgendetwas anderes, an irgendeine Institution, anstatt die Menschen zu Christus zu führen. Jesus spricht auch von Kriegen und Kriegsgerüchten. Und gleichzeitig tröstet er uns: Wir sollen nicht erschrecken, denn das soll so geschehen. Er, der Schöpfer der Himmel und der Erde, er hat es so bestimmt. Und daher dürfen wir ihm vertrauen. Er hat alles in seiner Hand. Er sagt auch, dass die Kriege nicht das Ende der Welt sind. Denn nicht die Menschen verursachen durch Kriege das Ende der Welt. Nein, die Kriege sind Begleiterscheinungen der Endzeit. Es ist Gott, der alles in seiner Hand hält und damit bestimmt er den Anfang der Welt und das Ende der Welt. Er setzt die Zeitpunkte fest. Jesus nennt uns weitere Begleiterscheinungen dieser Phase, dieser Endzeit: Erdbeben, Hungersnöte, Verfolgung der Christen. Schlimme Dinge, von denen wir bereits heute hören. Täglich, wenn wir die Zeitungen aufschlagen, in den Nachrichten schauen, lesen und hören wir von diesen Dingen. Das ist nicht erst eine Erscheinung neuester Zeit. Diese Erscheinungen traten in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden bereits auf. Und Christenverfolgung begann bereits mit dem Beginn der Gemeinde. Und Jesus sagt, dass diese Zeichen der Endzeit der Anfang der Wehen ist. Nun, wer schon mal ein Kind geboren hat, weiß, was der Anfang der Wehen bedeutet. Aus eigener Erfahrung weiß ich das nicht. Aber von meiner Frau weiß ich, dass der Anfang der Wehen schon weh tut. Doch es ist nur der Anfang. Es wird immer schlimmer. Es wird schmerzhafter, bis es schier unmöglich erscheint, diese Schmerzen auszuhalten. Jesus spricht von einer weiteren Begleiterscheinung. Von einer bedeutenden, großen Begleiterscheinung. Allen Nationen muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Und damit deutet er den Missionsbefehl an, den er kurz vor seiner Himmelfahrt seinen Nachfolgern, dir und mir, aufträgt. Markus Kapitel 16, Vers 15 und 16. Markus Kapitel 16, die Verse 15 und 16. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Dinge kennzeichnen die erste Phase, die in Markus Kapitel 13 beschrieben wird. Und in dieser Phase stecken wir mittendrin. Erschreckt nicht, verkündigt das Evangelium allen Nationen. Die zweite Phase beschreibt Jesu zweite Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. In Markus Kapitel 13, die Verse 24 bis 27. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte der Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Das wird ein Riesenereignis. Und alle Menschen werden das mitbekommen. Die Himmelsordnung wird zusammenbrechen. Es steht, Sonne und Mond werden verfinstert. Kosmische Veränderungen, die bis dahin kein Mensch erlebt hat. Jesus wird den Menschen sichtbar erscheinen. Und er wird seine Auserwählten von der ganzen Erde versammeln. Und das alles mündet schließlich in die dritte Phase, dem Ende der Welt. Markus 13, Verse 31 bis 33. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Himmel und Erde werden ganz vergehen. Es wird nichts übrig bleiben. Anders als in den Filmen oder in den Büchern wird es für die Erde, wie wir sie heute kennen, kein Happy End geben. Nach all den Katastrophen, Kriegen und dem Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus gibt es für die Erde, für das ganze Universum keine Hoffnung. Gott hat eine Zeit bestimmt, in der alles, was wir kennen, vergehen wird. Niemand weiß, wann das geschieht, aber es ist gewiss, dass es geschehen wird. Es scheint düster zu sein. Und es kann auch beunruhigend sein. Und vielleicht macht es dir sogar Angst, diese Dinge zu hören. Daher ist es sehr wichtig zu wissen, alles, was geschieht, liegt in Gottes Hand. Gott bestimmt über seine Schöpfung. Er ist doch der Anfänger und Vollender aller Dinge. Daher bestimmt er über Anfang und Ende. Er schreibt die Weltgeschichte und bringt alles zu seinem Ziel. Und Gott hat auch bestimmt, dass mit dem Weltuntergang nicht einfach alles zu Ende ist. Und das führt uns zum zweiten Punkt der Predigt. Gott wird eine ganz neue Welt schaffen. Und in der wird es nichts Übles geben. Und dies lesen wir in der Offenbarung in den Kapiteln 21 und 22. Gott verspricht diese neue Welt. Er verspricht einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der es kein Übel geben wird. Und Johannes, einer der Apostel, durfte einen Blick in diese neue Welt werfen. Gott gewährte ihm Einblick in diese zukünftige Welt. Johannes sah in dieser Welt eine wunderbare Stadt, das neue Jerusalem. Und auch wir wollen jetzt einen Blick in diese neue Welt wagen, in das Erbe der Kinder Gottes. Gott ließ Johannes im Buch der Offenbarung aufschreiben, was er gesehen hat. Und ich möchte aus den Kapiteln 21 und 22 einige Abschnitte und Verse vorlesen. Offenbarung, Kapitel 21, zunächst die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigend, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Weiter ab Vers 10. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hatte. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore, und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Und dann ab Vers 21. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Schließlich noch Kapitel 22, die Verse 3 bis 5. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was Johannes sah und beschreibt, ist einfach überwältigend. Und wenn wir diese Verse, diese Abschnitte lesen, dann merken wir, wie er es kaum schafft, das, was er gesehen hat, in Worte zu fassen. Gottes neue Welt ist unfassbar und doch real. In dieser neuen Welt wird es kein Übel mehr geben. Kein Hass, keine Lieblosigkeit, keine Lügen, keine Krankheiten, keine Schmerzen. Ja, selbst der Tod wird nicht mehr sein. Und allen voran, Gott selbst wird ganz nah und sichtbar mitten unter den Menschen leben. Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit erhellt die neue Welt. In der neuen Welt wird das ewige Leben sein. Wir dürfen uns die neue Welt nicht so vorstellen, wie man das landläufig manchmal hört oder sieht, dass da irgendwelche Menschen auf Wolken sitzen und die Harfe spielen oder sonst was, oder was ich auch schon von Gläubigen gehört habe, wie sie sich diese Welt vorstellen, dass man in Reihen steht und vor Gott steht und nur anbetet und anbetet und anbetet. Ja, wir werden anbeten. Aber wir dürfen nicht vergessen, selbst in der neuen Welt sind wir begrenzte Menschen. Und vor uns steht der unbegrenzte Gott. Und wir werden Tag für Tag für Tag immer mehr an Erkenntnis gewinnen und damit wird unsere Freude über Gott immer größer und größer. Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat aus einem Buch vorlesen oder einen Abschnitt. Das Buch heißt Der Himmel, ein Blick in die Zukunft. Von Daniel Siemens. Wir alle sehnen uns nach einer vollkommenen Welt, die frei von Schmerzen ist. Frei von Leid und Tod. Diese Welt ist keine leere Fantasie, sie ist der Himmel. Diese Sehnsucht nach ihr hat Gott in unsere Herzen gelegt und er will diese tiefe Sehnsucht in uns stillen. Im Römerbrief sagt der Apostel Paulus etwas Erstaunliches und zugleich äußerst Tröstliches. Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Zunächst müssen wir mit Paulus festhalten, es gibt Leiden in der gegenwärtigen Zeit. Sie machen uns zu schaffen. Und wir alle sind betroffen, es gibt keine Ausnahme. Die Bibel blendet die harten Fakten unseres Lebens nicht aus, sie bagatellisiert sie auch nicht, sondern sie beschreibt sie und rückt sie ins rechte Licht. Die Leiden dieser Zeit sind vielfältig und umfassen Krankheit, Tod, Schmerz, Enttäuschungen, Depressionen, Streit und noch vieles mehr. Doch obwohl Paulus das Leben sehr wohl kennt und die Leiden dieser Zeit am eigenen Leib zur Genüge erfahren hat, sagt er hier etwas Erstaunliches. Die Herrlichkeit überwiegt. Die Herrlichkeit, die uns erwartet, überwiegt alles und jedes Leiden bei weitem. Diese Aussage ist so radikal, dass es uns den Atem verschlagen sollte. Würden wir die kommende Herrlichkeit auf die eine Waagschale legen und auf die andere die Leiden, die uns heute so schwer zu schaffen machen, würde die Waage nicht einmal zucken. Denn verglichen mit der kommenden Herrlichkeit wären unsere Leiden so leicht wie eine Feder, wie ein Sandkorn. Dann werden unsere Leiden nicht ins Gewicht fallen. Dann werden sie verschwinden, gering und völlig bedeutungslos erscheinen. Paulus schreibt, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das Gewicht der Herrlichkeit werden wir erst an dem Tag erfassen können, an dem der Schleier gelüftet wird und wir die ganze Realität des Himmels erblicken und mit sprachloser Bewunderung bestaunen. Gott gebührt alle Ehre. Doch wer sind die Menschen der neuen Welt? Wer wird Bürger sein und ewiges Leben haben? Wer wird dieses Erbe antreten? Und das führt uns zum dritten Punkt der Predigt. Menschen gehören entweder ganz zur neuen Welt oder gar nicht. Am letzten Tag der alten Welt, nachdem Jesus wiedergekommen ist und vor Erschaffung der neuen Welt, wird Gott Gericht halten. Und an diesem Tag wird erkennbar sein, wer als Bürger ganz zur neuen Welt gehört. Ebenso wird erkennbar, wer nicht dazu gehört und gar nicht hineinkommt. Dieser Tag ist auch bekannt als der jüngste Tag oder das Weltgericht. Ich möchte uns diese Verse vorlesen, Offenbarung Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Offenbarung 20, 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. In diesem Abschnitt wird ein einmaliges, universelles Ereignis geschildert. Etwas noch nie Dagewesenes, was sich auch nie wiederholen wird. Gott wird die Menschheit richten. Die Menschen werden vor ihm stehen und sich verantworten müssen. Und kein Mensch kann sich vor Gott verstecken. Denn Himmel und Erde sind vor Gott entflohen. Menschen werden vom Tod auferweckt, aus allen Zeitaltern, seit es die Erde gibt. Selbst wer sich verbrennen ließ und die Asche über dem Meer verstreuen ließ, wird auferstehen und vor diesem Gericht stehen. Und dann werden Bücher geöffnet. Bücher, in denen alles über jeden drinsteht. Gott wird alles bewerten und jeden gemäß seinen Werken richten. Doch dann wird ein weiteres Buch geöffnet. Das Buch des Lebens. Oder wie es in Offenbarung 21, Vers 27 steht, das Buch des Lebens des Lammes. Das Lamm. Jesus Christus. der am Kreuz geopfert wurde. Und in diesem Buch stehen nur Namen. Es ist ein Verzeichnis. Ein Verzeichnis der Menschen, die durch Christus gerettet wurden. Ein Verzeichnis aller Menschen, die vom Lamm Gottes teuer erkauft wurden. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und hat sich für diese Menschen hingegeben. Er gab sein Blut dahin. Für alle, die an ihn glauben. Für alle, die an das Evangelium glauben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du sein Nachfolger bist, dann stehst du in diesem Buch. Dann stehst du in diesem Bürgerverzeichnis. Dann hast du Erbe, ein Erbteil in dieser neuen Welt. Und dann wirst du auch nicht mehr gerichtet. Denn Jesus Christus wurde an deiner Stelle gerichtet. Glaube ganz. Vertraue voll und ganz auf Gottes Wort. Es ist nicht möglich, nur ein bisschen zu glauben. Es gibt kein Evangelium Light. Es gibt kein Mein Leben plus Jesus. Du kannst nur voll und ganz auf Jesus vertrauen, auf sein Sühnewerk am Kreuz. Es ist von allergrößter Bedeutung, dass dein Name in diesem Verzeichnis steht. Im Buch des Lebens des Lammes. Daher, wenn du dir nicht sicher bist, ob du in diesem Buch stehst, bitte Gott darum, dass er dir Gewissheit schenkt. Geh heute noch auf die Knie und flehe ihn an. Tu es direkt nach dem Gottesdienst. Such dir jemanden, der dir dabei hilft. Geh hin zu deinen Eltern, zu deinen Ältesten und kläre diese Angelegenheit. Schiebe es nicht hinaus, denn niemand weiß, wann dieser Tag kommt. Ich möchte die Predigt beenden mit den letzten Versen aus dem Wort Gottes. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 20 und 21. Es spricht, der diese Dinge bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.